Wenn da aber die Möglichkeit besteht, dass Nachhaltigkeit vielleicht zu einer schöneren Welt führt, einer Welt, die fairer ist, die lustiger ist, die bunter ist, wo wir mehr Zeit füreinander haben, und wenn wir also statt der Dystopie eine Utopie einführen würden und Nachhaltigkeit eigentlich als Beschleunigung auf dem Weg zu einer besseren Welt empfinden, dann kriegt der kulturelle Sektor eine wahnwitzige Rolle.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung vom Uniradio. Ich bin Judith.
Und ich bin's, die Josie. In unserer heutigen Sendung geht es um Nachhaltigkeit in der Musikbranche und wir sprechen nicht nur über Streaming und verschiedene Tonträger, sondern auch über Festivals und was Bands machen können, um das Touren nachhaltiger zu machen.
Die einleitenden Worte, die ihr vorhin gehört habt, die sind übrigens von Jakob Bielabil, dem Mitbegründer der Green Music Initiative. Angeblich hören ja Menschen durchschnittlich bis zu 21 Stunden Musik in der Woche. Das klingt eigentlich sogar noch relativ viel, wenn man mal überlegt, dass das ein Fünftel von der Zeit ist, die uns in der Woche zur Verfügung steht. Aber natürlich kann man Musik halt auch sehr gut einfach im Hintergrund hören und andere Sachen gleichzeitig erledigen, wodurch die Zahl 21 Stunden und ein Fünftel der Woche das Ganze ein bisschen relativiert wird. Und ich persönlich höre auch recht häufig Musik, wenn ich koche oder Sport mache oder aufräume, also im Hintergrund nebenbei, weil es einfach die Tätigkeiten schöner macht. Wie hörst du denn so Musik, Josi?
Bei mir ist es recht ähnlich, dass Musik oft als Hintergrundgeräusch läuft, vor allem beim Lernen bin ich da ständig am Durchsuchen von irgendwelchen Spotify-Playlisten und höre das rauf und runter. Und immer wenn ich unterwegs bin, höre ich Musik und auch beim Autofahren. Also ja, es ist wirklich eher ein Hintergrundding bei mir, muss ich gestehen. Ich höre sehr selten aktiv einfach nur Musik.
Ja, wobei früher, also ich kann mich schon noch daran erinnern, dass ich auch in den CD-Laden gegangen bin und mir eine CD gekauft habe, auf die ich schon länger gewartet hatte und mir dann wirklich einfach das gesamte Album in meinem Zimmer angehört habe. Also ohne nebenbei aktiv was zu machen, sondern einfach bewusst mir dieses Album angehört. Und ich finde, es ist eigentlich auch eine schöne Sache, nur irgendwie ist das dann im Laufe der Zeit so ein bisschen verloren gegangen, dass man sich da auch Zeit für nimmt, einfach mal so ein komplettes Album für sich zu hören.
Das stimmt. Aber wenn ich jetzt auch überlege, du hattest dann viele CDs, also hast du CDs gesammelt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also ich hatte schon eigentlich so eine kleine, also ich habe die immer noch, so eine kleine CD-Sammlung. Ich habe nur nicht alle in Würzburg, ein Teil ist auch noch bei meinen Eltern, weil, ja, also damit habe ich halt angefangen, eben Musik zu sammeln. Das war, Kassetten waren schon wieder out und dann ging es los mit CDs. Und genau, bei diesen Streaming-Diensten bin ich eigentlich eher sehr spät drauf gekommen. Ich habe mir vielleicht vor einem halben Jahr oder so Spotify runtergeladen und selbst das benutze ich eigentlich überwiegend für Podcasts. Also es ist natürlich auch gestreamt, aber jetzt halt keine Musik. Also ich bin da dann doch noch irgendwie ein bisschen oldschool unterwegs.
Boah, aber du musst dann echt gut viel Taschengeld für CDs ausgegeben haben, weil ich kann mich dran erinnern, die waren nicht billig, also schon so manche bis 20 Euro teuer und im Vergleich dazu jetzt, Spotify kostet ja Premium für Studenten 10 Euro, das ist schon eine verrückte Entwicklung von der, also eine verrückte Preisentwicklung.
Ja, das stimmt schon, aber früher gab es ja halt auch damals, also gab es ja noch gar nicht die Option. Das ist ja jetzt alles erst so gekommen über die Jahre. Aber wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem Spotify-Stream? Also im Prinzip ist es ja eine ganz gute Sache, oder? Weil man jetzt nicht mehr so viel Plastik von den ganzen CDs hat. Also außer die CDs, die man halt eh schon besorgt. Aber dadurch, dass halt nicht mehr so viele gekauft werden, müssen halt weniger produziert werden. Und das müsste ja eigentlich ganz gut sein für die Umwelt, oder?
Das stimmt, man hat weniger Plastik. Also damals, in der Hochphase der anderen Tonträger, war der Verbrauch von Plastik oder die Produktion von Plastik bei 60 Millionen Kilogramm pro Jahr. Und heute sind es nur noch 8 Millionen Kilogramm pro Jahr, also nur ein Sechstel davon. Aber man darf halt nicht vergessen, dass Streaming andere Ressourcen verbraucht. Der Musikwissenschaftler Kyle Devine von der Universität Oslo hat sich zum Beispiel in einer Studie damit beschäftigt und hat versucht zu vergleichen, die Treibhausgasemissionen vom Kunststoffverbrauch von früheren Tonträgern mit dem Strom für die Speicherung und die Übertragung von Audiodateien vom Streaming. Und hat dabei herausgefunden, dass sich einfach im Vergleich zur Zeit von Vinyl und CD die Treibhausgase verdoppelt haben fast. Also schon erschreckend.
Okay, also so als Zwischenfazit kann man ja dann ziehen, dass Streaming nicht unbedingt besser ist fürs Klima. Ja, aber da gibt es doch bestimmt Unterschiede, je nach Anbieter. Ich meine, es gibt ja auch Anbieter, die mit erneuerbaren Energie arbeiten. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Transparenz ein großes Problem ist.
Ja, die fehlende Transparenz ist definitiv ein Problem. Vor allem darf man auch nicht vergessen, dass es ja nicht nur der Stromverbrauch der Endgeräte ist, der da in die ganze Sache mit reinspielt, sondern auch der Stromverbrauch der Rechenzentren und Server der Musikanbieter. Da hat Greenpeace 2017 einen Report rausgebracht, in dem sie den CO2-Fußabdruck von vielen Unternehmen zusammengetragen haben. In dem Report steht drin, dass Apple zum Beispiel viele erneuerbare Energien benutzt, nämlich 83%, und Google, wo Spotify dazugehört, nur 56%. Und Amazon, da gehört Netflix dazu, schneidet leider noch viel schlechter ab.
Die gute Nachricht ist aber, dass Rechenzentren an sich immer effizienter werden und von daher schon weniger Energie verbrauchen. Und genau bei der Energieeffizienz setzt ja eben auch die Forschung an. Die Kühlung von den Rechenzentren verbraucht nämlich ziemlich viel Energie. In Schweden haben sich aber einige Unternehmen bereits überlegt, dass sie statt einer Kühlung durch Luft eben Wasser verwenden und somit das aufgeheizte Wasser dann auch ins Fernwärmenetz einspeisen können. Schlechte Nachricht dagegen ist der bekannte Rebound-Effekt. Also je effizienter eine Ressource wird, desto mehr wird sie auch genutzt. Man kann aber trotzdem beim Streaming auf bestimmte Sachen achten.
Ja, es ist auf jeden Fall abhängig, welches Netzwerk und welches Endgerät man benutzt. So ist zum Beispiel Musik hören über einen Laptop um einiges schlechter als übers Handy und über WLAN besser als über mobile Daten. Es ist immer eine gute Option, sich Lieder runterzuladen und die dann abzuspielen und nicht immer wieder zu streamen. So, jetzt ging es ja viel um Musikstreaming und als kleine Pause darf ich euch jetzt den ersten Song präsentieren. Das ist 4am, mein Blog, von Calvin Cold, der sich erst vor kurzem aus seinem Label rauskaufen konnte. Und der Song ist jetzt der erste Song, den er veröffentlicht als Independent-Künstler. Und jetzt viel Spaß mit dem Song! 1am in Düsseldorf, it was at a hookah line that we first hit it off. She wanna show me round a bit, I'll get involved. Hop into a Papa G-Wagon and kick it, yeah. Different city, 4am, I'm in Cologne. My dog just hit me up, said he need me on the song. Lay a verse, then I swerve. I can't stay here too long, cause I got too much work. Whoa. It's 5am in Stuttgart. She thought I was a keeper, but a nigga don't play football. 7,000 people filled out the Porsche Arena. Rinmin, Jamo beats me, Nudge Kimo, ayy. German press label that Ghost is Kino. Live in the rack from the set, Tarantino. Not from Berlin, but I rap like I'm Zito. Sagte Mama, ich mach nie wieder Haram, so wie Nemo. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Ey, ey, meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Yeah, How many times did I feel this place is way too small? Gotta move on. My own city don't got my back against the wall. Push. Why the humble ones getting overlooked? Shush. Middle finger for the cool kids acting stush. I ain't really feeding on your shit. I don't wanna fit into your clique. I ain't really feeding on your Würzburg, dein Uniradio.
Mittlerweile sind ja Schallplatten auch wieder richtig hip. Ich kenne zum Beispiel richtig viele Leute, die die jetzt sammeln.
Aber was halt das Ding an Schallplatten ist, dass sie aus PVC sind und ein Bestandteil von PVC, also Polyvinylchlorid, basiert auf Erdöl. Und das ist ja eine endliche Ressource, wie wir wissen, und daher nicht wirklich ressourcensparend. Und was da noch dazu kommt, ist, dass man PVC echt schlecht recyceln kann und bei der Verbrennung ungesunde Dämpfe aufsteigen. Also bitte nicht in den Restmüll packen.
Aber Schallplatten werden ja tatsächlich auch ziemlich häufig für Upcycling-Projekte genutzt.
Das stimmt, das mit dem Thema Upcycling von Schallplatten, da findet man ja auch einen Laden hier in Würzburg. Aber es gibt natürlich auch einige Innovationen, dass man zum Beispiel jetzt daran forscht, dass man Bio-Kunststoff-Alternativen findet oder umweltfreundlichere Verpackungen sich aussucht.
Ja, und außerdem gibt es ja mittlerweile auch so Initiativen wie das Green Vinyl Records, die an einem neuen Verfahren arbeiten, was eben ein bisschen umweltfreundlicher ist und die Schallplatte dann eben auch nicht so eine schlechte Bilanz am Ende abgibt. Das Gute bei Schallplatten ist ja, dass man sie mittlerweile überall auf dem Flohmarkt auch einfach günstig bekommt und dann quasi so Secondhand kaufen kann. Und es gibt ja auch richtig viele Musikläden, eben Secondhand-Schallplatten anbieten oder CDs.
CDs sind ja auch aus Kunststoff und mit einer Aluminiumbeschichtung und dann auch noch in Plastik immer eingepackt. Aber da wird auch momentan echt viel gemacht mit neuen Verpackungen aus Papier. Und was ich voll verrückt finde, ist, dass man CDs recyceln kann und sie dann sehr viel in der Automobilbranche genutzt werden.
Aber letztendlich ist die Frage ja auch, kaufe ich mir eine CD oder kaufe ich mir eine Schallplatte? Höre ich lieber eine Spotify-Playlist? Auch ein bisschen abhängig davon, ob ich eben gerne neue Musik entdecke und von vielen verschiedenen Künstlern zu einem bestimmten Genre oder vielleicht eh festgelegt bin auf 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bands, die ich gerne höre, von denen ich dann die neuesten Platten einfach direkt mir kaufe und besorge. Und Spotify bietet, oder andere Streaming-Dienste wie Spotify bietet sich natürlich an, wenn man eine breite Musikauswahl haben möchte und sich selber dann individuell Playlisten zusammenstellt oder sich von anderen Playlisten zusammenstellen lässt.
Bei mir ist es echt so, dass ich zum größten Teil nur Musik digital höre, aber durch diese ganze Recherche für das Thema hier habe ich für mich entschieden, dass ich einfach aufhöre, während ich lerne und Musik auf Spotify, irgendwelche schönen, entspannten Playlists höre, dass ich einfach jetzt demnächst ein Album runterladen werde und mir das anhören werde, um einfach da ein wenig nachhaltiger zu sein und dass ich auch auf gar keinen Fall wieder meine Regenwald-Playlist auf YouTube anhöre und da irgendwie ein Video streame, sondern dass ich das wirklich versuche zu unterbinden und ja, also wirklich das mit dem Downloaden der Musik mache, weil komplett auf Spotify verzichten und das, glaube ich, klappt bei mir definitiv nicht so, wie ich Musikhörer bin.
Jetzt gibt's für euch aber erstmal wieder Musik auf die Ohren. Der nächste Song ist von Pink Sweat featuring Price und heißt Cadillac Drive. Der Name Pink Sweat ist übrigens entstanden, weil er tatsächlich bei Studioaufnahmen einen pinken Sweater trug. Let's kick back at your vibe. Let me unwind your mind. Just pretend that tonight is the rest of our life. Momentary but cool. Feel the vibe between you. Let's make love just us two. Yeah. Cadillac driving, no chauffeur. Running my hands all on your curves. Without your gasoline, I die. Riding through this paradise. When you touch me, girl, I come alive. Say it's mine, I already know it's mine. Grosh, I wanna feel your thighs. Rock with me, rock with me, yeah. Slow and steady, wanna visualize. All these moments, want them for the rest of my life. Moments add up to time. Feel you climb, oh my. Cadillac driving, no chauffeur. Running my hands all on your curves.
UR Würzburg, dein Uniradio.
You disgust me. The way that you're texting me, the way that you offer me money for pics of me in lingerie. I thought I was safe in here. Was I too naive about that? It's so depressing to see that men like you still exist. You don't know where to go, so you just enter the whole wide world. Here in the suburbs, trying to be what you like, what you're longing to find when you walk through your feet. I got so much to offer. All of my friends, they would like what I say if I would talk to them, but I don't know. We're only talking unisono. We're only talking unisono. We're only talking unisono. I don't know where to go, so I just enter the hole.
War der Song Cyber Room von Nova. Sie ist eine junge Berliner Musikerin, die in dem Lied das Thema sexuelle Belästigung im Internet behandelt und da auch ihre eigene Erfahrung mit einbringt und verarbeitet.
So, jetzt haben wir ja schon sehr viel darüber geredet, wie wir Musik konsumieren können. Und in unserem zweiten Teil, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, geht es vor allem darum, wie wir auf Festivals oder anderen Großveranstaltungen eben auch Musik zelebrieren können. Und ja, Festivals ist ja das allseits beliebte Thema bei Studenten. Was natürlich auch jedem bekannt ist, der schon mal auf einem Festival war, ist, dass das Müllproblem omnipräsent ist. Also immer wieder sieht man ja auch, wenn man das Festivalgelände verlässt, dass alte Zelte, oder das heißt alte, teilweise sind es ja sogar neue Zelte, die nicht mal unbedingt beschmutzt sind oder zerstört, aber die werden dann teilweise trotzdem auch stehen gelassen. Wir haben uns halt auch gefragt, warum ist das so? Warum werden Zelte nicht mitgenommen? Das sind nämlich in Deutschland bis zu 30% der Zelte, die zurückbleiben. Ja, die Begründung könnte halt dafür sein, dass die Leute eben erstmal viel zu wenig Geld für das Zelt ausgegeben haben und denen das daher so ein bisschen egal geworden ist in der heutigen Wegwerfgesellschaft. Aber auf der anderen Seite kann es eben auch sein, dass sie halt gar keine emotionale Bindung zu diesem Zelt haben, weil sie es eben nur einmal für dieses Festival gekauft haben, nicht davon ausgehen, dass sie es nochmal verwenden werden. Nur da gibt es ja schon so einige Sachen, die man machen kann, um emotionale Bindungen zu Zelten aufzubauen, oder Josi?
Ja, da gibt es einiges. Zum Beispiel gibt es die Aktion Love Your Tent. Da werden dann die Zelte von Festivalbesuchern mit tollen Sprüchen besprüht oder einfach verschönert und dann wird dadurch dann eine emotionale Bindung aufgebaut. Und das Witzige ist, ich war auf einem Festival, da wurde auch unser Pavillon verschönert und wir sind mit der Einstellung ins Festival gegangen, ja, der Pavillon, der wird eh kaputt getreten, das heißt, den können wir so gut wie eh vergessen. Und als der dann schön verziert war, haben wir uns gedacht, ja, okay, den möchten wir uns eigentlich auf jeden Fall mit nach Hause nehmen und nächstes Jahr wieder mitbringen. Also da hat es bei uns eindeutig geklappt. Problem an der ganzen Sache ist nur, dass mir einfällt, dass der auch am letzten Abend dann doch zertreten wurde von anderen. Aber der Hauptgedanke von dieser Aktion hat bei uns wirklich funktioniert und das finde ich echt eine coole Sache. Aber es gibt noch mehr. Judith?
Ja, also beim Southside gibt es zum Beispiel, also das weiß ich jetzt, weil ich da auch schon mal war, es werden auf dem Campingplatz an sich kleinere Plätze abgesperrt, die man dann als Gruppe buchen kann und eben diesen Mini-Campingplatz sozusagen einen eigenen Namen verpassen kann, wie zum Beispiel Einhornland oder, keine Ahnung, Saufnase, da gibt es ja dann immer die verrücktesten Sachen. Aber gibt es bestimmt auch auf mehreren Festivals. Und das ist eine super Sache, weil sich da nämlich auch herausgestellt hat, dass die Gruppen, die sich eben dort einmieten und die dann quasi so ihre eigene Welt da nochmal eingegrenzt haben, dass die eben dann auch eher sich mit dem Campingplatz, also mit dem Kleinen, verbunden fühlen und auch weniger Müll zurücklassen. Ja, ein großer Punkt bei Festivals ist eben die Anreise zu Festivals. Ich weiß nicht, Josi, du warst ja auch schon auf mehreren Festivals. Bist du da immer mit dem Auto hingefahren oder mit dem Fahrrad? Oder hast du vielleicht den Zug genommen oder den Bus?
Ich muss gestehen, ich bin bisher immer mit dem Auto zum Festival gefahren, weil diese Anreise zum Festival für mich immer schon zum Festival gehört, weil man dann die Musik hat mit den anderen und man zusammen Bier trinken kann, natürlich außer dem Fahrer. Und das gehört irgendwie schon voll zu diesem Festival-Feeling für mich dazu. Und ich bin einmal auch, das war mein erstes Festival, mit einem Zug angereist. Und ich glaube, was ich da ein bisschen schade fand, war, dass meine beste Freundin und ich gefühlt die einzigen im Zug waren, die in Festivalstimmung waren. Und da finde ich schön, was auf dem Melt-Festival gemacht wurde, dass es da diesen Hotelzug gab. Das heißt, man ist mit lauter auch Festivalbegeisterten und Festivalbesuchern auf das Festivalgelände gefahren, hatte da schon sozusagen Party vor dem Festival, so wie ich das mit meinen Freunden im Auto dann oft schon habe, und konnte dann auch da drin schlafen und auch wieder abreisen.
Es gab ja auch noch das andere Projekt, dass eben man sich per Gruppe bei Flixbus einbuchen konnte. Weil bei Flixbus ist ja oft die Sache, oder generell bei Bussen, dass man halt neben Leuten sitzt, die man vielleicht nicht kennt oder mit denen man jetzt eben nicht unbedingt 8 Stunden zusammen nebeneinander verbringen will. Man weiß es ja vorher einfach nicht. Und eben, weil du auch gesagt hast, mit dem Gemeinschaftsgefühl und die Anreise zusammen als Gruppe erleben, hat sich das auch als eine praktische Alternative herausgestellt.
Ach, wie cool. Das hab ich nicht recherchiert. Ja, und das finde ich eine total coole Kombination, um da auf jeden Fall bei der Anreise schon einiges an CO2-Emissionen zu sparen. Absolut. Und es gab wohl auch auf dem Melt-Festival einige, die mit dem Fahrrad angereist sind. Das finde ich ein bisschen verrückt, weil ich mir denke, man hat bei einem Festival doch ganz schön viel dabei. Also oder das ist das, was man auch lernen muss, weniger Zeug mitnehmen einfach. Und dann braucht man nicht so viel Platz und dann kann man auch vielleicht viel einfacher mal mit dem Zug, mit dem Fahrrad anreisen anstelle mit dem Auto. Ist mir nur gerade so gekommen.
Die zwei Projekte, die wir euch eben vorgestellt haben mit dem Zug und der Bus-App, die sind auch im Rahmen der Green Music Initiative entsprungen. Ich habe mit dem Mitbegründer Jakob Bielabel nicht nur über seine Initiative geredet, sondern auch darüber, wie man Festivals grüner machen kann und was für eine Rolle der kulturelle Sektor im Kampf gegen den Klimawandel einnehmen kann. Die Green Music Initiative gibt es bereits seit 2009 und sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Musik-Event-Branche klimafreundlicher zu gestalten. Doch was genau macht die Initiative und wie kann ich mir ihre Arbeit vorstellen?
Du kannst es dir so vorstellen, dass wir ein Forschungs- und Innovationsnetzwerk aus dem Sektor sind. Also vielleicht, um ein Bild zu benutzen, wir sind sowas wie ein Max-Planck-Institut für Festivals. Wir initiieren Forschung, wir betreiben Forschung, wir finanzieren Forschung, wir dokumentieren und kommunizieren Forschung. Und das führt natürlich zu ganz, ganz vielen unterschiedlichen Angeboten. Manchmal ist das Angebot, dass wir erstmal ein Grundlagenverständnis schaffen müssen. Dann arbeiten wir als Green Music Initiative zum Beispiel zusammen mit einer Universität und entwickeln ein Mobilitätskonzept. Dieses Mobilitätskonzept wird dann entwickelt und dann auch kommuniziert an möglichst viele von unseren Mitgliedern, damit jeder oder jede sich da das rausnehmen kann, was für ihn oder sie gerade für das jeweilige Festival passt. Also das eine ist ein Forschungsansatz, das andere ist ein Kommunikationsansatz. Dann beraten wir aber auch, dadurch, dass wir jetzt hier mittlerweile eine sehr, sehr tiefe Expertise in vielen Bereichen des nachhaltigen Veranstaltens von großen Events haben, und da gibt es in der Tat in ganz Europa nicht so viele, werden wir eben auch angefragt nach richtigen Beratungen. Ja, das heißt, also wir haben dann Aufträge, wir haben dann Verträge, zum Beispiel mit dem Eurovision Song Contest, wo es um Energiemanagement geht, oder einem großen Filmfestival oder einem Musikfestival oder einer Spielstätte. Das sind dann im Gegensatz zu den anderen Projekten One-on-One Situation, wo praktisch meine Kollegin mit den Betreiberinnen zusammensitzen und in einer Beratungssituation bestimmte Maßnahmen entwickeln, bei der Umsetzung unterstützen.
Eine Frage, mit der sich die Green Music Initiative schon lange beschäftigt, ist, wie man Festivals grüner machen kann.
Unser Traum war eigentlich immer, können wir nicht ein Festival produzieren, was so viel Energie verbraucht, wie es will, was wahnsinnig laut, wahnsinnig bunt, lustig ist, wo es eine riesen Bühnenshow gibt, aber wir alle Energie, die es dazu braucht, aus erneuerbaren Quellen ziehen können. Und Strom aus erneuerbaren Quellen ist ja zum größten Teil emissionsfrei und damit für die Umwelt nur mit geringer oder geringster Belastung verbunden. Als wir ein bisschen recherchiert haben, kamen wir dann eben auf den Wasserstoff als Energieträger, als Stromspeicher, der, wenn man ihn in einer Brennstoffzelle praktisch chemisch umwandelt in Energie, das ersetzen kann, was wir heute mit Generatoren machen müssen. Ja, ein Festival findet in der Regel auf der grünen Wiese statt, da wo du keinen Stromanschluss hast, und da stellst du dann eben einen Generator hin, der in der Regel mit Diesel sehr, sehr dreckig, sehr, sehr teuer Strom produziert. Das Projekt, was wir jetzt gerade starten, geht genau darum, können wir die Dieselgeneratoren, die dreckigen, durch Wasserstoff-Brennstoffzellen sauber und leise ersetzen.
Zwar werden Projekte der Green Music Initiative teilweise durch öffentliche Fördermittel finanziert. Eine einheitliche Linie, um die Musik-Event-Branche oder auch generell den kulturellen Sektor klimafreundlicher zu machen, gibt es jedoch nicht.
Es gibt hier und da mal ein Förderprogramm, aber es gibt keinen zentralen Fonds für Nachhaltigkeit im kulturellen Sektor. Das würde ja alles viel, viel einfacher machen, weil dann könnte ja jeder und jede, der diese Idee hat, mit einem guten Projekt sich bewerben und dann würde er den Zuschlag bekommen, das mit den Kolleginnen umsetzen. Das gibt's in der Tat nicht. Und das, glaube ich, ist eine Schwierigkeit, weil erstmal, es gibt den Fonds nicht. Und zweitens, das ist manchmal noch absurder für mich, hat auch noch nie jemand gefragt, wie hoch sind eigentlich eure Emissionen? Es gibt in ganz Deutschland und in ganz Europa übrigens auch nicht keine einzige zentrale Stelle, die du jetzt anrufen könntest und sagen, welchen Anteil hat der kulturelle Sektor an den Gesamtemissionen des jeweiligen Landes? Und wir haben kein zentral koordiniertes Angebot zur Hilfe. Das sind alles Einzelaktivitäten, freiwillige Einzelaktivitäten. Jedes Festival macht das freiwillig, auf eigene Kosten, auf eigenen Aufwand. Es gibt keine Vorschriften.
Aber kann man so ein Festival denn komplett klimaneutral gestalten? Und welche Rolle kommt dem kulturellen Sektor überhaupt im Kampf gegen den Klimawandel zu?
Was viele oft vergessen, ist, dass klimaneutral nicht heißt, gar keine Emissionen. Ja, weil viele sagen, Jakob, wie soll denn das gehen? Festival klimaneutral ohne Emissionen ist doch unmöglich. Das ist auch unmöglich. Aber klimaneutral heißt Emissionen im Rahmen dessen, was der Planet aushält, aufzufangen, zu speichern, über einen genügend langen Zeitraum wiederum aus der Atmosphäre zu entziehen. Das heißt, klimaneutral ist nicht, wir dürfen gar nichts mehr, sondern klimaneutral ist, wir dürfen im Rahmen der planetaren Grenzen. Das ist das erste Wichtige, was wir verstehen müssen. Das zweite ist, die große Herausforderung für Nachhaltigkeit heute ist, dass ganz viele das mit Verzicht verbinden. Ganz viele verbinden das mit allen Dingen, die wir nicht mehr dürfen. Und im gleichen Moment ahnen wir, oh Gott, das wird total schmerzhaft und unangenehm und teuer und alles ist nicht mehr so schön wie früher. Wenn da aber die Möglichkeit besteht, dass Nachhaltigkeit vielleicht zu einer schöneren Welt führt und Nachhaltigkeit eigentlich als Beschleunigung auf dem Weg zu einer besseren Welt empfinden, dann kriegt der kulturelle Sektor eine wahnwitzige Rolle, weil stell dir vor, du bist auf einem Festival und stehst vor der Bühne und hast dieses massive Erlebnis, was man manchmal hat, wenn man mit mehreren tausend Menschen zusammen Musik hört, hast diesen Magic Moment, dass man auf einmal für einen kurzen Moment, wow, irgendwie so eine Masse ist. Und dann geht in deinem Kopf etwas los und sagst, ach guck mal, diese Bühne verbraucht die Hälfte Strom und ist aus erneuerbaren Energien gespeist. Und trotzdem ist sie genauso hell, bunt, laut, toll wie im letzten Jahr. Und wenn du begreifst, dass etwas, was so großartig ist, was so aus dem Überfluss überhaupt nur funktionieren kann wie ein Festival, wenn das trotzdem nachhaltig geht, dann löst du diese komischen, paradoxen Zielkonflikte in deinem Kopf auf, dass du immer glauben willst, dass Nachhaltigkeit Verzicht heißt. Das ist die Chance des kulturellen Sektors und das ist auch genau für mein Empfinden die große Chance, die wir haben, weil sonst, wenn der kulturelle Sektor das nicht macht, sich nicht an dieser Generationenaufgabe, muss man ja sagen, beteiligt, haben wir als kulturelle Akteure irgendwann ein Legitimationsproblem. Also wenn wir jetzt immer weiter sagen, ja, wir machen ja nur Kunst, wir haben mit dem Ganzen nichts zu tun, dann wird in sehr naher Zukunft irgendwann jemand sie anschauen und sagen, okay, warte mal, wir reißen uns jetzt seit Jahren den Arsch auf, um die Klimakatastrophe zu verhindern, ihr macht einfach weiter. Das kann es nicht sein.
Die Green Music Initiative hat schon viele Projekte erfolgreich durchgesetzt. Mich hat aber auch interessiert, was für Jakob Bielabill persönlich der bisher größte Erfolg der Initiative war.
Der wirklich absolut tollste Moment war, als wir inmitten dieser Corona-Krise es geschafft haben, unsere Brennstoffzellen, also die Wasserstoffgeneratoren, aus der Fabrik auf den LKW in den Transport zu bringen. Weil da wusste ich, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir werden in naher Zukunft emissionsfreie Energie haben. Und da ist mein größter Traum in Erfüllung gegangen. Girl, you're working with some flash, yeah. Get back, yeah. Make a fella spend the cash, yeah. His bag, yeah. Girl, you're working with some flash, yeah. Get back, yeah. Make a fella spend the bag, yeah. His cash, yeah. Girl, you made it, you made it. Oh, yeah, you made it, you made it. Baby, girl, you made it, you made it. Lessons rolling in 90 and see them coming. Too hard, too hard. I've been going too hard now. They say I need a vacation. Say I need to slow down. And I ain't trying to slow down. Pretty face with a bad attitude. Working like I got too much to lose. Built the up one, two by twos. I wonder now I pay too many dues. Head up in my heels high. This what life's supposed to feel like. Looking like I'm in a gym, right? Taking side pics, looking thick like. Mm-hmm. Girl, you're working with some flash, yeah. Get back, yeah. Make a fella spend the cash, yeah. His bag, yeah. Girl, you're working with some flash, yeah. Get back, yeah. Make a fella spend the bag, yeah. His cash, yeah. Girl, you made it, you made it. Oh, yeah, you made it, you made it. Baby, girl, you made it, you made it. Oh, yeah, you made it, you made it. No more stressing.
Würzburg, dein Uniradio.
Das war Teyana Taylor mit Made It und vielleicht kennt ihr sie ja aus dem Musikvideo Fade von Kanye West, wo sie eine krasse Tanzanlage hingelegt hat. Dass sie aber nicht nur tanzen kann, hat sie mit ihrem Debütalbum gezeigt und seitdem ist sie für R&B und Hip-Hop bekannt.
Ein Projekt der Initiative, das mir wirklich gut gefallen hat, war die Fahrraddisco. Das bedeutet, Leute sitzen auf den Fahrrädern und müssen radeln, um sozusagen Strom zu erzeugen und nur dann kann der DJ die Musik so laut und mit so vielen Bässen, wie die Zuschauer es gerne hätten, spielen. Das heißt, wenn jemand dann schwach ist und nicht mehr so ordentlich Fahrrad fährt, dann wird die Musik leiser oder die Bässe werden rausgenommen, weil die am meisten Energie ziehen. Also eine mega coole Aktion, um den Leuten zu zeigen, dieses Soziale, zusammen kriegen wir das hin. Und auch eine Möglichkeit, wie man Strom erzeugen kann. Eine andere interessante Art und Weise, wie man Strom erzeugen kann, wurde im Watt-Club in Rotterdam umgesetzt. Da ist es nämlich so, dass die Tanzfläche die Energie der Tanzenden aufnimmt und in Strom umwandelt. Ist so eine mega teure Angelegenheit, wurde aber dort umgesetzt. Und die Tanzenden können dann sogar sehen, wie viel Strom sie erzeugen und wie sie dadurch sozusagen CO2 einsparen können. Und der Club hat noch was Verrücktes, nämlich das Spülwasser der Toiletten ist aus Regenwasser und, jetzt kommt's, aus Kondenswasser aus dem Club. Also eine ganz verrückte Sache, aber auch mal interessant, was wirklich auch umsetzbar ist und was gemacht wird.
Wir haben ja jetzt schon eine Menge gehört über Musik, wie man sie hören kann, wie man auf Festivals halt vielleicht ein bisschen Festivals grüner machen kann. Und dabei haben wir aber noch gar nicht darüber geredet, was eigentlich Bands oder generell Musiker, wie die vielleicht noch sich auf nachhaltigere Wege begeben können. Und vor allem brauchen Musiker ja auch Instrumente. Und das beliebteste oder beziehungsweise das meistgespielteste Instrument in Deutschland ist die Gitarre. Nun ist es aber so, dass gerade bei der Akustikgitarre, die eben viel aus Holz gebaut wird, dass seit 2017 ein bestimmtes Holz unter Artenschutz steht, das ist Palisander. Und da viele Gitarren aus Palisander gebaut werden, war das ein kleines Problem, weil die Gitarrenbranche sich dann quasi andere Klanghölzer suchen musste. Und da haben sich Gunther Reinhardt, ein Familienunternehmer, und die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde zusammen ein Verfahren überlegt, wie sie heimische Hölzer in der Klangqualität verbessern können. Wir haben jetzt mit Professor Alexander Friem darüber gesprochen, wie das Verfahren überhaupt abläuft und wie man sich das in Zukunft vorstellen kann.
Was wir als wesentlichen Verfahrensschritt hierzu machen, ist eine sogenannte thermische Modifikation des Holzes. Das ist erstmal so ganz einfach ausgedrückt eine Art Backprozess des Holzes. Bei erhöhten Temperaturen im Bereich zwischen vielleicht 160 bis maximal 200 Grad Celsius. Und bei diesem Backprozess, bei diesem thermischen Modifikationsprozess verändern sich die chemischen Eigenschaften des Holzes. Die Hauptkomponenten werden in ihrem Aufbau verändert und dadurch kann es zu einer Anpassung und Verbesserung von bestimmten physikalischen Eigenschaften und dazu dann insbesondere auch der akustischen Eigenschaften führen. Wir sehen diese Instrumente daher eher als eine Art Bereicherung des gesamten Musikinstrumentenspektrums, weil jetzt einfach mal neue Instrumente zur Verfügung stehen, die aus nachhaltig bewirtschafteten Laubhölzern durch eine gezielte Veränderung so angepasst sind, dass sie also geeignet sind für Musikinstrumente. Und ich glaube, das ist schon ein sehr großer Fortschritt, den wir hier in den verschiedenen Projekten erzielt haben. Unser Ziel ist es im Moment nicht nur im Maßstab, wie wir es hier an einer Hochschule einfach durchführen können, sondern eben eine Apparatur zu entwickeln, die dann auch tatsächlich bei den jeweiligen Instrumentenherstellern eingesetzt werden kann, damit also die Hersteller ihr eigenes thermisch modifiziertes Holz herstellen und dann natürlich auch verwenden können.
Dann scheint es ja so zu sein, dass die Gitarrenproduktion schon gerettet ist und Bands sich darum wenigstens nicht Gedanken machen müssen. Aber was ich mir auch überlegt habe, ist das Thema, wie lokale Bands, also unsere kleinen Studentenbands, die es hier in Würzburg gibt, klimafreundlichere Musikevents veranstalten können. Und da hat Jakob Bielabel der Green Music Initiative auch ein paar interessante Infos für uns.
Also du hast ganz viele Hebel von was machst du selber zu wo trittst du auf bis hin zu wie kommen deine Fans. Also von es kostet dich gar nichts und du sparst Geld bis hin du musst was investieren, geht alles. Es gibt das Green Touring Netzwerk, das ist ein Netzwerk, was ich von Studierenden der Popakademie in Baden-Württemberg gegründet hat. Die haben eine Website, da ist ein Guide, den kann man sich runterladen in Deutsch und Englisch. Da wird ziemlich genau beschrieben, was eine Band machen kann. Gibt es auch Beispiele von Bands, die das schon gemacht haben. Also von einem Handbuch bis zu Listen von Menschen, die man anrufen kann, gibt es eigentlich alles. Da muss man mal entweder selber oder seinem Management sagen, recherchiere da mal ein bisschen.
Als ich für die Show hier recherchiert habe, bin ich auch auf den Green Touring Guide gestoßen und habe mir den ein bisschen durchgelesen. Und auch beim Thema Merchandise, da ist mir dann auch eingefallen, dass ich mir, ich glaube, das war die Story von Milky Chance, angeschaut habe und sie darüber geredet haben, wie sie ihr Touren nachhaltiger machen wollen. Und sie da einige Punkte, die in dem Guide drin standen, einfach umgesetzt haben. Ich weiß nicht, ob das bewusst war, also ob sie sich an dem Guide orientiert haben oder nicht. Aber die T-Shirts, die sie da verkaufen, sind fair, also sind aus fairer Baumwolle und Biobaumwolle. Die Transportketten sind möglichst kein, also werden in Europa produziert, die T-Shirts. Und was richtig cool ist, ist, dass sie auch sagen zu ihren Fans, bringt eure alten T-Shirts mit, wir bedrucken die da vor Ort. Also mega nachhaltig, finde ich die echt eine echt coole Aktion von den Jungs. Hoping for a life more sweeter. Instead I'm just a story repeating. Why do I feel skin dark as night? Can't feel peace with those judging eyes. I thought we moved on from the darker days. Did the words of the king disappear in the air like a butterfly? Somebody should hand you a felony. Cause you stole from me my chance to be. Hoping for a life more sweeter. Instead I'm just a story repeating.
Jura Würzburg, dein Uniradio.
Ihr habt gerade den Song Sweeter von Leon Bridges featuring Terrace Martin gehört. Interessant ist hier zu wissen, dass Leon eigentlich ein Soul-Sänger ist, der sich aber auch immer wieder sehr gerne am R&B und Hip-Hop-Sound ausprobiert. Und Terrace ist ein Sänger, Produzent, Komponist, der schon echt mit vielen Leuten zusammengearbeitet hat, unter anderem Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Wiz Khalifa und. Also beide echt krass coole Typen.
Das beste Beispiel eigentlich dafür, dass ein grünes Festival nicht unbedingt Verzicht bedeutet, ist eigentlich das Way Out Festival in Sweden gewesen, weil die haben einfach auf dem gesamten Festivalgelände keine Fleischgerichte angeboten und es ist einfach niemandem aufgefallen. Also das zeigt auch mal wieder, wenn man vorher vielleicht gesagt hätte, ja, es gibt aber kein Fleisch, weil wir nur vegetarisch oder vegan machen wollen, dann hätten sich vielleicht sogar einige so ein bisschen empört. Letztendlich gab es so viele andere Möglichkeiten zu essen und selbst wenn man nicht vegan oder vegetarisch lebt, es gibt ja einfach viele verschiedene Gerichte, die man da auch selber entdecken kann.
Und weil es jetzt gerade ums Essen ging und ich langsam echt Hunger bekomme, denke ich mir, dass das jetzt auch ein gutes Ende für die Show wäre. Und wir hoffen, dass wir zeigen konnten, dass Nachhaltigkeit nicht nur Verzicht bedeutet und dass wir jetzt sagen, oh, wir hören nie wieder Musik, wir gehen nie wieder auf Festivals, aber dass wir so ein paar Infos euch geben konnten, was man selber machen kann und ändern kann und was aber auch heutzutage schon alles in verschiedenen Bereichen gemacht wird. Also wir waren bei unserer Recherche selber überrascht, dass in doch so vielen Punkten, die uns eingefallen sind, so viel auch schon wirklich getan wird und angegriffen wurde und funktioniert. Also das war uns wichtig, euch das mitzuteilen.